Ja, wir wollen weitermachen im Markus-Evangelium. Wir befinden uns weiterhin in der letzten Woche, die letzten Tage Jesu hier auf Erden, nach seinem ersten Kommen. Wir sind immer noch in der Fortsetzung der Tempelreinigung. Es hat sich noch kein neues, großes Thema erschlossen. Und Jesus hat, darüber beim letzten Mal gesprochen, ein Gleichnis gebracht über die bösen Weingärtner, die Sanhedrin, die hohen Priester, also die Führung des Volkes Israels darstellte. Sie haben einen Weinberg bekommen, der völlig ausgestattet war, in dem sie nur ernten brauchten, natürlich auch pflegen und alles, was dazugehört, aber es war alles da, was zu einer guten Weinernte notwendig war. Sie sollten die Pacht geben und sie taten es nicht. Im Gegenteil, anstatt sich nur Ausreden auszudenken, das wäre ja das Mindeste gewesen, hat man die Boten, die die Pacht eintreiben sollten, in Auftrag des Besitzers genommen, sie misshandelt, getötet und als letztendlich sogar der Sohn des Verpächters kam, haben sie ihn auch getötet, ihn aus dem Weinberg geworfen und somit öffentlich eine Kriegserklärung gegen diesen Besitzer getätigt. Und obwohl sich die Obersten in diesem Gleichnis erkannten, denn sie wussten, das Gleichnis war auf sie gemünzt, taten sie keine Buße. Im Gegenteil, sie wollten Hand an Jesus legen, ihn beseitigen. Und nur die Furcht vor dem Volk Israel hielt sie zurück, denn Jesus hatte starken Rückhalt im Volk. Seine Lehre war aber etwas Besonderes. Die Pharisäer suchten nun nach einer Möglichkeit, Jesus, den Sohn Gottes, bei dem Volk und bei den Römern, am besten bei beiden Gruppen, zu einer Persona non grata zu machen. Einer unbeliebten Person, einer Person, die man aus dem Land verweisen wollte, mehr noch, ja, aus dem Leben sollte er scheiden. Am besten, dass ihn die Römer hinrichten, damit die obersten Priester sagen konnten, naja, wir haben es ja nicht gemacht. Wir sind ja nicht schuld. Lesen wir uns im 12. Kapitel des Markus-Evangeliums die Verse 13 bis 17. Markus-Evangelium, Kapitel 12, 13 bis 17. Und sie sandten etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, und um ihn in der Rede zu fangen. Diese kamen nun und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst. Denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir geben oder nicht geben? Da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen: Weshalb versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Da brachten sie ihn einen, und er sprach zu ihnen: Wessen ist dieses Bild auf und die Aufschrift? Sie aber sprachen zu ihm: Des Kaisers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Hier wird deutlich, dass die obersten Priester, Schriftgelehrten, der Hohe Rat, denn diese sind mit diesem Sie gemeint, vor keinem Mittel mehr zurückschrecken. Selbst die eigentlich verhassten Herodianer werden mit ins Boot geholt. Die Herodianer, sie sind Anhänger des Herodes. Herodes ist ein Günstling der römischen Herrscher. Und somit sind auch sie Günstlinge der römischen Herrschaft. Aber frei nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, wird jeder benutzt oder aufgefordert, den größeren Feind, den Jesus hier darstellt, zu beseitigen. Und Jesus, der Messias, war von beiden Gruppen der Feind. Die Herodianer ging es nicht um Gott oder einer Religion, ihnen ging es um Macht, Einfluss und den damit verbundenen Annehmlichkeiten. Wenn aber Jesus so weitermachte, dann könnte das Volk revoltieren. Und die Römer würden eine Revolte rigoros niedermachen, sie sofort bestrafen. Bestes Beispiel, 70 nach Christi, als die ganze Stadt Jerusalem und der Tempel aufgrund einer Revolte, nicht angezettelt von Jesus, zerstört wurde. Die Pharisäer, sie sahen ihre Stellung ebenfalls gefährdet. Ihr Ansehen beim Volk war in Gefahr, sodass sie zu diesem, wie man es sagen möchte heute, unheiligen Bündnis kamen. Allerdings waren nicht die Obersten und der Sanhedrin hier so die Handelnden. Sie haben nur gesandt, denn sie sandten. Sie, die obersten Priester, die obersten der Regierung, sandten Pharisäer und Herodianer. Die Pharisäer hatten mehr die Aufgabe, das ein Zeugnis von Jesu Worten zu geben. Denn wenn zwei so unterschiedliche Parteien, Herodianer und Pharisäer, beide das Gleiche aussagten, dann musste es ja stimmen. Aber der Heuchelei der Gegner Jesu wird die Wahrheit gegenübergestellt, um letztendlich die Heuchler zu überführen und klarzustellen, was wirklich Gottes Wille ist. Denn was die Herodianer betrieben und die Pharisäer natürlich auch, das war Heuchelei. Religiöse Heuchelei. Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst. Denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Die Gegner Jesu haben ihre Methode geändert. Es wird nicht mehr nach seiner Vollmacht gefragt für seine Handlungen, siehe Tempelreinigung. Seine Wunder werden nicht kritisiert oder sogar mit einem Bündnis des Teufels in Verbindung gebracht. Nein, Meister, das ist eine Anrede, eine förmliche Anrede, eine Ehrung. Denn Jesus hatte keine Ausbildung als Rabbiner, als Lehrer, wie er in anderen Übersetzungen genannt wird. Er hätte sie auch gar nicht gebraucht. Denn seine Anhänger folgten ihm aufgrund seiner mit Vollmacht vorgebrachten Lehre, die sich von der Lehre der Schriftgelehrten abhob. So lesen wir schon in Markus 1. Schon mit 12 Jahren brachte er seine Zuhörer zum Erstaunen über sein Verständnis und seinen Antworten. Lesen wir in Lukas 2. Sie wollten ihn ja in der Rede fangen. Also sie warteten darauf, dass Jesus sich in Widersprüche verfing oder sonst irgendwie. Und darum sind die Herodianer voll des Lobes für Jesus. Er ist wahrhaftig, also völlig ehrlich. Jesus ist bereit, dass er sagt und verlangt, ist auch selber tot. Hat er auch. Er hat sich nicht in einer Sänfte durch die Gegend tragen lassen, sondern ist alles zu Fuß gegangen, vielleicht mal auf dem Esel geritten. Er hat gelehrt, er hat geheilt und gebetet, dass er so übermüdet war, dass er selbst bei einem Sturm fest schlief. Er hat seinen Jüngern ein Frühstück zubereitet nach der Auferstehung und ihnen sogar vor seinem Tod die Füße gewaschen. Er nimmt keine Rücksicht. Das heißt nicht, dass er nicht Rücksicht nimmt, rücksichtslos ist, sondern dass er keine Rücksicht nimmt auf sich selbst, ob es ihm etwas bringt, ob es ihm einen Vorteil bringt oder nicht, ob seine Gegner beleidigt werden oder nicht. Die Menschen mussten erkennen, wie ihr Verhältnis zu Gott, dem Vater, wirklich ist. Das war Jesus' Anliegen. Sie mussten erkennen, dass sie Sünder sind, trotz ihrer scheinbar gerechten Taten. Sie mussten von der Selbstgerechtigkeit zu Gottes Gerechtigkeit überführt werden. Sie mussten bereit gemacht werden für die Gnade Gottes. Die Hirten Israels, diese Mietlinge, haben dies versäumt. Und wie kamen sie zu dieser Erkenntnis? Denn du siehst die Person nicht an. Jesus kannte keine Menschenfurcht, so wie wir sie kennen. Ich habe eine Bekannte, die an Gott glaubt, die an Jesus glaubt, die nicht mehr der heiligen Verehrung nachgeht. Und dann habe ich sie gefragt, und hast du dich bekehrt? Nein, was sollen denn die Leute sagen? Das ist Menschenfurcht. Sie haben mehr Angst, dass die Menschen sich von ihnen abwenden, als dass sie sich zu Gott wenden. Aber wer ist wichtiger? Was ist schlimmer, wenn sich Menschen von dir abwenden oder wenn sich Gott von dir abwendet? Stellung, Ansehen, Reichtum, Macht, das waren nicht die Kriterien, die den Herrn hätten einschüchtern können. Sie beeindruckten ihn nicht mal wirklich. Unbedingter Glaube, Vertrauen in Gott, das hat ihn beeindruckt. In Matthäus 8,8 lesen wir, der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Und Jesus antwortete auf die weitere Rede in Vers 10, als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Das war etwas, das ihn verwunderte. Weil Jesus die Person nicht ansieht, gibt es überhaupt für alle die Möglichkeit der Errettung. Es sind nicht die Reichen, die gerettet werden. Es sind nicht die Armen, die gerettet werden. Johannes 3,17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Mit der Welt sind alle Menschen gemeint. Er ist nicht nur für die Israeliten gekommen oder nur für die Heiden, weil Israel versagt hat. Er ist für alle gekommen. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes glaubt. Verstehen wir das? Du bist eigentlich unter dem Gericht. Du bist in dem Gerichtssaal auf der Anklagebank. Und du sagst dort, ich glaube an den Sohn Gottes, Jesus. Und der Richter wird dich fragen, ja, was suchst du denn auf der Anklagebank? Du bist auf der Anklagebank und sagst, nein, ich glaube nicht an den Jesus. Dann wird der Richter sagen, dein Urteil ist gefällt. Die ewige Trennung von Gott. Zum Schluss sagen diese Herodianer und Pharisäer sogar, dass seine Lehre der Wahrheit Gottes entspricht. Du lehrst den Weg Gottes. Das haben auch andere schon vor ihm erkannt. Auch wieder Johannes 3, die Verse 1 bis 2. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Und was war die Frage der Obersten nach der Tempelreinigung? Mit welcher Vollmacht tust du dies? Wer lässt das zu? Der Sanhedrin, die Menschen, sie wussten um Jesus, aber sie haben nicht die richtige Lehre daraus gezogen. Sie haben keine Buße getan. Nikodemus oder Josef aus Arimathea taten es. Aber es waren Einzelne, aber nicht die Gruppe. Die Tür war damals, als das gesprochen worden ist, nämlich zur ersten Tempelreinigung, noch offen für die Obersten, Buße zu tun. Aber bis zu dem Zeitpunkt, als sie seine Wunder nicht dem Heiligen Geist, sondern dem Teufel Beelzebub zuschrieben, da wurde diese Tür geschlossen. Alles in allem sagten die Herodianer und Pharisäer ja die Wahrheit. Sie haben nichts Falsches gesagt, oder? Kann irgendjemand sagen, dass die Herodianer in diesen Versen was Falsches gesagt haben? Nein. Es traf alles auf Jesus zu. Und dennoch war es Heuchelei. Denn sie waren ja völlig anderer Ansicht. Jesus lehrte ja nicht wie die Alten, die Lehre der Pharisäer. Hände waschen vor dem Essen sah Jesus nicht als unumstößliches Gesetz Gottes an. Fastengebote hielt er und seine Jünger nicht so wie sie, obwohl der Herr 40 Tage in der Wüste gefastet hat, bevor er seinen Dienst antrat. Selbst der Sabbat schien Jesus nicht heilig zu sein. Seine Wunder schrieben die Teufel, sie dem Teufel zu, anstatt dem die Ehre zu geben, dem sie gehörten, dem Heiligen Geist. Sie zweifelten an ihm, trotz der messianischen Wunder, die er getan hat. Wunder, die nur der verheißene Messias tun konnte, von denen sie wussten, dass es nur der verheißene Messias tun konnte. Sie wussten es. Wir haben es eben gelesen. Diese Wunder waren sozusagen der Ausweis, dass er der Messias ist. Völlig fälschungssicher. Denn nur durch diese Wunder konnte sich der Christus ausweisen. Die hätte keiner getan, nur weil er ein Günstling des Teufels gewesen wäre. Die Pharisäer, sie widerlegten nicht das, was gesagt wurde, was sie, von dem sie überzeugt waren. Nein, sie sprachen selber so. Die Leuchterlei der Herodianer wird in der kommenden Frage deutlich. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Es ist nicht irgendeine Steuer oder Zoll auf dem Warenhandel, sondern es ist die sogenannte Kopfsteuer. Und hier steht das lateinische Fremdwort für Steuer, Kensos, mit dem spezifisch die unmittelbar an den Kaiser abgeführte Kopfsteuer bezeichnet wurde. Und spätere Anschriften haben hier sogleich Kopfsteuer eingefügt. Sie wurde jährlich pro Person in gleicher Höhe mit einer ganz bestimmten Münze, der Münze des Kensos, entrichtet, dem Denar. Das ist ein Zitat aus der Wuppertaler Studienbibel. Diese Steuer, sie war nicht leistungsabhängig, so wie unsere Einkommensteuer. Je mehr du verdienst, desto mehr Steuern zahlst du. Je weniger du verdienst oder gar nichts, brauchst du keine Steuern zahlen oder bezahlst weniger. Jeder zahlte einen Denar, den Tageslohn eines Tagelöhner. Im ganzen Jahr, unabhängig, ob er Großgrundbesitzer war oder Bettler. Es war nicht davon abhängig. Die Zählung der Einwohner Israels zu Jesu Geburt war dafür gedacht, um festzustellen, wie viel Kopfsteuer in Israel und im ganzen Römischen Reich zu erwarten ist. Diese Steuer ging direkt an den Kaiser. Er konnte damit tun, was er wollte. Straßen bauen, seine Soldaten bezahlen, Nahrung für die Armen kaufen, falls es mal notwendig war, oder einfach nur für seine Gelüste verprassen. Diese Frage der Kopfsteuer spaltete das israelitische Volk. Die Zeloten waren gegen diese Zahlung, weil unter anderem die Unterdrückung Israels damit finanziert wurde. Denn die Soldaten wurden auch von dieser Steuer bezahlt oder konnten von dieser Steuer bezahlt werden. Und so kämpften sie schon seit Einführung dieser Steuer dagegen an und waren in ihrer Wahl der Mittel nicht immer zimperlich. Da waren nicht nur Diskussionen und Debatten, die sie anführten, oder Demonstrationen. Nein, ihr Motto war: Jeder Tropfen Blut eines Römers, der vergossen wird, bringt uns unserem Ziel näher. Die Herodianer und auch die Sadduzäer dagegen befürworteten diese Steuer, weil sie der römischen Regierung nahe standen. Und die Pharisäer, sie standen dazwischen. Sie sagten: Diese Steuer müssen wir so lange entrichten, bis der Messias kommt. Und dann wird er uns freimachen. Diese Gruppe, sie lobten Jesus entgegen ihrer Überzeugung, nur um ihn in eine Falle zu locken. Sie lobten und schmeichelten, obwohl sie den Herrn hassen. Jesus wird auf ein Podest gehoben, nur um ihn wieder herunterzureißen. Und das ist Heuchelei. Heuchelei ist eine bewusste Tat gegen die eigene Überzeugung. um den größtmöglichsten Erfolg zu erzielen. Ein Heuchler ist bereit, sich zu verstellen, ja sogar so weit zu erniedrigen, bis er sein Ziel erreicht hat. Wenn dir einmal danach ist, nicht zu beten, nicht Bibel zu lesen, den Gottesdienst nicht zu besuchen, ein Zeugnis zu geben oder sonst was in dieser Art und Weise, dann tu es trotzdem, denn das ist keine Heuchelei. Das ist Gehorsam, etwas ganz anderes. Oder hast du immer Lust und Freudigkeit, zur Arbeit zu gehen, das Haus zu putzen, Fenster zu putzen? Nein. Und du tust es trotzdem, oder? Ist das Heuchelei? Nein. Es ist die Notwendigkeit. Wenn es deiner inneren Überzeugung widerspricht, dein Kreuz auf dich zu nehmen, dich selbst zu verleugnen und Jesus nachzufolgen, als deinen Herrn, dann lass es. Diese Einstellung wäre Heuchelei. Und sie bringt dir keinerlei Vorteile bei Gott im Himmel, der dich in- und auswendig kennt. Bei den Menschen kannst du vielleicht durch diese Verstellung angesehen werden. Aber bei Gott wird das nur Abscheu hervorrufen. Wir erkennen, welchen heimtückischen Plan diese Gruppe hatte. Und noch deutlicher wird ihr Vorhaben in Lukas 20,20, und ich möchte hier aus der revidierten Elberfelder lesen. Und sie beobachteten ihn und sandten Auflaurer aus, die sich stellten, als ob sie fromm seien, um ihn in der Rede zu fangen, damit sie ihn an der Obrigkeit und der Macht des Statthalters überliefern konnten. Es ging ihnen nicht um die Klärung der Steuerfrage, um die Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit. Ganz im Gegenteil, es ging ihnen nur darum, Jesus auszuliefern, und zwar den Römern, weil sie wussten, dann wird er des Todes sein. Würde Jesus Ja zur Steuer sagen, würde das Volk, insbesondere die Zeloten, gegen ihn sein. Wie konnte er ein aufrichtiger Jude sein, ja sogar der Messias, der erwartete Befreier sein, wenn er wie bisher unter der Sklaverei der römischen Macht ließ? Sprach einer. Würde er dagegen Nein sagen, könnten sie ihn bei den Römern anklagen, als Aufrührer, als Revolutionär. Wer Mühle spielt, weiß, wie man das nennt. Zwickmühle. Wie kommt man da raus? Wie schafft man das? Mit der Wahrheit. Jesus erkannte ihre Heuchelei und hält sie ihnen vor, was ihre Absicht ist. Nämlich ihn zu versuchen. Was versucht ihr mich? Das ist das gleiche Wort, das auch bei der Versuchung des Teufels verwendet wird. Der Teufel versuchte Jesus in der Wüste. Das gleiche Wort. Aber was nutzt diese Erkenntnis bei dieser raffinierten Falle? Man weiß, dass es eine Falle ist, und man weiß gar nicht, wie man herauskommen soll, oder? Von Jesus wurde eine Antwort erwartet. Ja oder nein? Eine Gegenfrage, wie bei der Nachfrage seiner Vollmacht, wäre ja eine Möglichkeit gewesen, aber das wäre in diesem Fall vielleicht ein Eingeständnis seiner Unwissenheit, seiner Schwammigkeit. Aber Jesus war nicht schwammig. Er war ehrlich. Er nahm keine Rücksicht auf seine Person. Jesus stellt sich der Falle. Und es wird überdeutlich, dass seine Weisheit unsere menschliche Weisheit um ein Vielfaches übersteigt. Denn wer wäre auf so eine Idee gekommen? So raffiniert die Falle gestellt war, umso eindrücklicher entschärfte der Herr sie. Und im Gegenteil, er wandte sie noch gegen seine Herausforderer an. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Jesus verliert sich nicht in unnütze Debatten oder Diskussionen, sondern veranschaulicht für alle, selbst für uns heute, um was es eigentlich geht. Bringt mir einen Denar, dass ich ihn mir ansehe. Bringt mir das Zahlungsmittel, das ihr Jahr für Jahr an den römischen Kaiser entrichten müsst. Steuern, Abgaben hatten die Israeliten auch sonst zu leisten. Sie gingen nicht unbedingt an den Kaiser, aber da war zum Beispiel die Tempelsteuer. Gut, Jesus beauftragte Petrus, einen Fisch zu fangen, und dann hatten sie für beide die Steuer schon ausgelegt. Und Jesus wusste auch mit Sicherheit, wie ein Denar aussah. Denn das war das übliche Zahlungsmittel der damaligen Zeit. Jeder kaufte und verkaufte mit diesem Geld. Aber ein guter Lehrer kennt die Antworten auf die Fragen, die er seinen Schülern stellt, egal ob leicht oder schwer. Oder denkt ihr, Kinder, dass euer Lehrer nicht weiß, was er euch da fragt? Der ist so dumm, der weiß nicht mal, was 3 mal 4 ist, ne? Aber schon diese Aufforderung bringt mir einen Denar, offenbarte, dass die Fragesteller eben Umgang mit dieser Münze pflegten, denn sie brachten ihm ein. Und was war so seltsam, so sehenswert auf dem Denar? Auf dem Denaren war ein Bildnis vom Kaiser. In diesem Fall, genauer gesagt, von Kaiser Tiberius, der zu dieser Zeit Rom regierte. Er war der Sohn des Augustus, eigentlich Adoptivsohn, und nur durch die Heirat seiner Mutter mit Augustus zum legitimen Erben Augustus geworden. Aber es gab nicht nur ein Bild von diesem Kaiser, sondern auch noch eine Aufschrift. Und die hieß sinngemäß Kaiser Tiberius, des göttlichen Augustus anbetungswürdiger Sohn. Auf der Rückseite war ebenfalls ein Bild, nämlich eine Frau auf einem Götterthron. Und auch hier gab es eine Aufschrift und die hieß Pontifex Maximus, also oberster Priester. Und diese Aufschrift, diese Aufschriften mussten den gläubigen Juden natürlich einen Anstoß geben. Denn was lesen wir in 2. Mose 5, 8 bis 9? Wer weiß, was da steht? Da geht es mit den 10 Geboten los, ne? Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern ist, tiefer als die Erdoberfläche. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen. Diese Verse, die gehören zum Grundgesetz der Juden, zu den 10 Geboten, die Mose direkt von Gott bekommen hat und an die Israeliten in der Wüste weitergegeben hat. Mit so einer Münze konnte eigentlich gar kein rechtgläubiger Jude bezahlen. Es soll auch Rabbiner gegeben haben, die es vermieden haben, diese Münze wenigstens anzusehen. Sie haben damit zwar bezahlt, aber nicht ein Auge drauf geworfen. Allerdings hörte diese Gruppe aufrichtiger Israeliten einen oder wahrscheinlich sogar mehrere dieser götzendienerischen Denare mit sich. Die jüdischen Münzen sahen anders aus. Sie waren neutral gehalten. Da war auf der einen Seite ein Palmenzweig, auf der anderen Seite ein Kranz oder sowas ähnliches. Aber kein Bild und schon gar kein Spruch, wo draufsteht, dass man irgendjemanden anbeten sollte. Aber es ist doch keine Sünde, mit dieser Münze umzugehen. Die Bezahlung war ja nicht ungültig. Und man musste doch dem Kaiser nicht anbeten, damit man mit dieser Münze bezahlen durfte. Auch waren es nicht die Juden, die diese Münzen hergestellt haben, die das Bild darauf gemacht haben, die diese Worte darauf geschrieben haben. Und die Münze an sich kann auch nichts dafür. Aber oft ist es falsches Verständnis, dass wir uns Regeln auferlegen, um ja nicht Gefahr zu laufen, Gottes Gebote zu übertreten. Und genau damit verschärfen wir Gottes Gebote. Gott gab die Gesetze nicht, um uns das Leben schwer zu machen, sondern damit wir wissen, wie wir ihm am besten die Ehre und Anbetung geben. Jesus konfrontierte die Juden mit der Wahrheit. Ja, die Münze ist ein Aufruf zum Götzendienst. Und Gott hat ein Verbot gemacht, ein Bildnis zu machen. Weder von oben, vom Himmel. Aber das Bild des Kaisers auf dem Denar war nun mal abgebildet und es war gültiges Zahlungsmittel. Aber wie bringt uns das weiter? Was hat Jesus vor? Jesus überführt und zeigt, um was es wirklich geht. Und auch hier ist es notwendig, wie wir sehen werden, dass man das Alte Testament kennt. Und manchmal braucht man auch ein paar Denkanstöße von anderer Seite. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das war eine Antwort. Man kann richtig sehen, wie die Kinnlade der Pharisäer und Herodianer runterklappt. Damit haben sie nicht gerechnet. Natürlich, auf dem Denar ist der Kaiser abgebildet, also gehört der Denar dem Kaiser, oder? Aber Jesus bezieht sich nicht nur auf den Kaiser, auf diesen kaiserlichen Denar, sondern gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also alles, was des Kaisers ist. Alles, was ihr von ihm habt. Zum Beispiel den römischen Frieden. Gib ihm das Geliehene zurück. Die Juden damals, so wie wir heute, zahlten nicht nur Steuern, um sie zu zahlen, sondern sie bekamen auch etwas wieder. Rom hatte das bestausgebauteste Straßennetz. Auch wir haben heutzutage nicht die schlechtesten Straßen, oder? Ich habe schlimmere gesehen. Auch in Ländern, wo Steuern gezahlt werden. Auch wir schimpfen über hohe Steuern, über steigende Gehälter der Politiker, die ja von den Steuern bezahlt werden. Aber wir übersehen oft, was wir an immateriellen Wert davon haben. Schulen, soziale Absicherung, finanzielle Unterstützung, gerade jetzt in der Pandemie. Ja, sicher sagt der eine, es müsste mehr sein, es müsste schneller gehen. Aber so ist nun mal der Apparat, dass es oft langsam geht. Letztendlich wird auch die Polizei, die Soldaten, die für unsere Sicherheit zuständig sind, von diesen Steuern bezahlt. Auch die Pax Romana, also der römische Frieden, war nur dadurch möglich, dass es ein großes römisches Heer gab. Der Herr erkennt die Regierung an, denn schließlich ist sie von Gott gegeben. Johannes 9, 19, 10 bis 11, da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Jesus antwortete: Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat er, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Die Macht, die Pilatus hatte, der sich als der Oberste in Jerusalem ansah, war von Gott gegeben. Die hat er sich nicht angeeignet. Die hat er sich nicht erworben, sondern er hat sie bekommen. Notwendige Unternehmungen einer Regierung werden auch somit von Gott legitimiert. Es war nicht notwendig, dass Jesus gekreuzigt wurde. Wenn die Israeliten Buße getan hätten und wenn sie ihrem Auftrag endlich nachgekommen wären. Aber leider wusste Jesus, und dass genau das eintreten wird. Und Gott gab ihm diese Vollmacht, Jesus zu kreuzigen. Vor Grundlegung der Welt war das schon beschlossene Sache, weil Gott wusste, wie die Menschen handeln. Damals 30 nach Christi, heute 2021 nach Christi Geburt. Denn er ist auch für uns gestorben, für mich und für dich, für deine Sünden, für meine Sünden. Jesus ist nicht als Aufrührer gekommen. Er wollte nicht die bestehende Regierung stürzen. Er wollte nicht etwas Neues installieren. Weder unter seiner persönlichen Führung noch unter der Führung der Apostel. Sein Anliegen ging über das Irdische hinaus. Jeder sollte bekommen, was ihm zusteht. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und Gott, was Gottes ist. Denn darauf liegt das Augenmerk. Hier ist die Last des Verses. Gebt Gott, was Gottes ist. Und jetzt erkennen wir vielleicht schon, wie der Herr wieder zu seinem eigentlichen Thema zurückfindet. Mit dieser Niederschrift schlugen Markus, Matthäus und Lukas denn alle drei Berichten über dieses Ereignis kein neues Thema auf. Es ging immer noch um die Frucht, die die Pächter des Weinbergs schuldig blieben. Die Frucht, die sie zu kultivieren und vorbildlich zu entrichten hatten. Die Frucht, der sie eigentlich selbst zugezählt werden mussten, denn auch sie waren ein Teil des israelitischen Volkes, was durch den Weinberg dargestellt wird. Was muss also Gott letztendlich gegeben werden? Anbetung, würden wir sagen. Ja, das ist richtig. Aber reicht das? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, Denare und noch mehr. Ihm geht es ja nicht allein um die Steuer, das haben wir festgestellt. Der Kaiser sollte alles bekommen, was ihm zusteht. Aber was steht denn Gott zu? Wenn wir dieses Bild Menschen und Bild des Kaisers und den Denar nehmen, welches Bild würde dann auf uns und auf Gott treffen? Und dazu müssen wir eine Parallele aufschlagen, die zu diesem Argument Bild Denar passt, nämlich 1. Mose Kapitel 1, die Verse 26 bis 27. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Merken wir hier, was hier mehr als nur eine Zufälligkeit sein kann? Dreimal, oder besser gesagt sogar viermal, wird auf das Bild nach Gott hingewiesen. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Wir sind das Bild Gottes, ihm ähnlich. Und wem gehörte der Denar, auf dessen Bild Tiberius prangte? Dem Tiberius. Und wem gehören wir, auf uns, die wir Gottes Bild repräsentieren? Gott. Und zwar nicht nur unsere Anbetung. Gib dich Gott ganz hin. Er hat dich nach seinem Bilde gemacht. Du gehörst ihm. Die Frucht des Weinbergs sollte dem Eigentümer gebracht werden. Aber wem gehörte denn der Weinberg? Wem gehörten die Reben? Sie gehörten doch auch dem Eigentümer, oder? Das waren doch nicht die Sachen der Weingärtner. Ein Teil der Frucht durften die Weingärtner, die Pächter behalten. Und die Leitenden einer Gemeinde, die Prediger, die Evangelisten, wenn sie ihren Job gut machen, was bekommen sie? Achtung, oder? Wir schauen schon ein wenig ehrfürchtig zu ihnen auf, wenn es ein guter Prediger ist, ein MacArthur oder wie sie sonst alle heißen mögen, und sagen, boah, der hat Erkenntnis. Aber die wirkliche Frucht, der Großteil der Frucht, dem gebührt doch Gott. Und diese Lehrer, die es wirklich ehrlich meinen, geben diese Frucht auch weiter. Sie sagen, nein, nicht ich, der Herr. Dem Herrn gebührt Lob und Ehre. Und da haben sie auch recht. Aber man darf von dieser Frucht leben. Erster Brief an die Korinther, da weist Paulus darauf hin, dass er das Recht hat, als Evangelist auch vom Evangelium zu leben. Ja. Das heißt, den Evangelisten muss die notwendige leibliche Versorgung geleistet werden. Dieses Recht forderte Paulus aber nicht ein. Er hatte das Recht, aber er machte keinen Gebrauch davon. Und im Alten Testament bekamen die Leviten den zehnten Teil des Ertrages der Ernte der Israeliten für ihren Dienst, den sie am Tempel oder auch vorher in der Stiftshütte taten. Und die Priester wiederum bekamen einen zehnten Teil von dem, was die Leviten bekamen. Sie lebten, obwohl sie nicht säten, nicht ernteten und nicht in Scheunen sammelten. Naja gut, in Scheunen haben sie vielleicht gesammelt. Aber leider hat sich das Volk nicht immer daran gehalten. So So mussten die Leviten auch mal selbst für ihren Unterhalt sorgen, mussten sich Schafherden zulegen und Land erwerben. Andererseits waren die Priester zu habgierig geworden. Sogar so, dass der Tempel zum Kaufhaus wurde, zu einer Räuberhöhle, die vom Herrn Jesus gereinigt wurde. Dem Kaiser, oder wie wir heute sagen, der Regierung, soll gegeben werden, was ihr gebührt. Aber wichtiger ist, dass Gott bekommt, was ihm gehört, dich. Wir müssen natürlich Gott mehr gehorchen als Menschen. Aber solange die Regierungsgewalt nicht gegen Gottes Gebot verstößt, sollten wir es ausführen. Und selbst wenn sie nicht richtig handeln, haben wir noch lange nicht das Recht, sie zu stürzen. Da müssen wir andere Wege wählen. Das Gebet, was auch immer. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Die Steuern, sie werden damals wie heute nicht gottförderlich, dem Glauben förderlich verwendet. Und dennoch wurden sie entrichtet. Dennoch sollen wir auch wir sie entrichten. Denn wir sind nicht in dieser Welt, um zu richten, zu sagen, das ist falsch und das müsst ihr besser machen. Selbst der Herr kam nicht zu diesem Zeitpunkt in die Welt, um zu richten. Der Zeitpunkt wird noch kommen. Wir haben den Auftrag, die Menschen von ihrer Sünde zu überführen, sie zur Erkenntnis zu bringen, was Gott wirklich will. So sprach Jesus wirklich frei und offen zur Sache, aber unter Erfahrung eines höheren Beistands. Darum scheiterte der sichere Plan der Gegner. Sie spürten ja auch mehr als menschliche Debattierkunst. So können wir es in der Wuppertaler Studienbibel lesen. Und sie waren wirklich höchst verwundert über ihn. Jesus verwundert immer wieder. Seine Göttlichkeit spiegelt sich in seiner Weisheit wider. Und die Heuchler der frommtuenden Herodianer wird entlarvt. Die Wahrheit wird ihnen entgegengestellt. Ihr seid Heuchler. Ihr wollt mich versuchen. Sie werden überführt und werden letztendlich selber schuldig. Aber nicht nur sie sind es schuldig, letztendlich jeder Mensch, nämlich sich selbst, Gott zu geben. Lobst du den dreieinigen Gott und sagst gleichzeitig, ich gehöre mir selbst, dann bist du ein Heuchler. Dann bist du nicht besser als die Herodianer. Aber fallen kann jeder. Wir haben alle schwache Momente, selbst ein David hatte so welche. Aber die Treue Gottes, sie ist immer noch da. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Wir dürfen und wir sollen seine Hilfe in Anspruch nehmen, um ihm zu geben, was ihm letztendlich gebührt, uns selbst. Amen. Wir sind dann zum Ende unseres Gottesdienstes gekommen. Wollen wir uns auch in dieser Woche wieder Gott hingeben und nicht nur in dieser Woche, sondern unser Leben. Und wenn es uns auch mal schwerfällt, Gottes Wort zu befolgen, dann wollen wir daran denken, Gehorsam ist besser als Opfer. Dem Herrn die Ehre dafür. Wir wollen noch aufstehen und beten. Großer und mächtiger Gott, Herr Jesus, es ist so wunderbar, wie du immer wieder die Fallen erkennst, sie entschärfst und uns zur Lehre wirst. So wie du die Herodianer entlarvt hast als Heuchler, so kennen auch wir sicher, oder besser gesagt, du kennst die Heuchler unter uns. Hilf uns aber, dass wir aufrichtige Menschen sind. Aufrichtige Menschen, die bereit sind, sich für dich hinzugeben, weil wir dir gehören. Und wir haben einen Lohn, auch wenn wir ihn jetzt noch nicht sehen, der bei dir Ewigkeitswert hat. Vergib uns, wenn wir gefallen sind, und steh uns bei, dass wir aufstehen, dass wir treu den Weg weitergehen, den du vorangeschritten bist, als unseren Herrn. Dass wir nicht auf die Idee verfallen, wir gehören uns selbst. Denn du bist der Herr über alle Menschen. Aber du willst alle Menschen bei dir haben, die dich auch als ihren Herrn annehmen. Ich danke dir, dass wir dies können. Durch deine Gnade. Es ist nicht unser Werk, Herr. Es ist die Gnade, die von dir kommt. Dafür sei dir immer wieder aufs Neue Lob, Dank und Anbetung gebracht. Amen.